Ob Kontokündigungen oder Diffamierungen durch Geheimdienst und Medien. Auf eins steht im Zentrum eines groß angelegten Angriffs auf die Presse- und Meinungsfreiheit. Auch andere unabhängige Stimmen geraten zunehmend unter Druck. Doch jetzt formiert sich Widerstand. Eine Legende der deutschen Unterhaltungsbranche, der Schöpfer von Hits wie Tausend und eine Nacht und Faust auf Faust, stellt sich öffentlich hinter auf eins. Mehr dazu im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung, einen Tag vor dem AfD-Bundesparteitag in Erfurt, warnt die Polizei vor hemmungsloser Gewalt. Und ein massiver Hackerangriff soll ein neues Informationsportal über die Finanzierung von NGOs lahmlegen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zur weiteren Entwicklung der Angriffe auf die Presse und Meinungsfreiheit kommen wir gleich. Doch zunächst weitere wichtige Nachrichten vom Freitag. Einen Tag vor Beginn des AfD-Bundesparteitags in Erfurt bereitet sich Thüringens Landeshauptstadt auf mögliche schwere Krawalle vor. Nach einem Bericht der Tageszeitung Die Welt warnten die Behörden in einem internen Lagebild von, so wörtlich, enthemmter Gewalt durch Gegendemonstranten. Bereits am Freitag wurden erste Polizeieinheiten in der Stadt zusammengezogen. Sie sind vor allem im Stadtgebiet sowie an den Zufahrten zum Messegelände im Einsatz. Zuvor hatte das Thüringer Landesverwaltungsamt sämtliche Demonstrationen zwischen der Autobahn und dem Messegelände untersagt. Beobachter rechnen jedoch damit, dass es in diesem Bereich trotzdem zu Blockadeversuchen von Antifa-Aktivisten kommen könnte. Insgesamt werden bis zu 50.000 Teilnehmer bei Protesten und Blockaden gegen den Parteitag erwartet. Unterdessen haben Linke und Grüne im Berliner Abgeordnetenhaus die Berliner Landesregierung aufgefordert, sich für ein Verbot der AfD einzusetzen. Der entsprechende Antrag dürfte allerdings ohne Folgen bleiben. Er wurde zunächst an die Ausschüsse überwiesen und wird voraussichtlich vor der Neuwahl im September nicht mehr behandelt. Auffällig ist jedoch die Begründung des Antrags. Linke und Grüne berufen sich auf das sogenannte Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Es wurde in der vergangenen Woche veröffentlicht und soll nach Darstellung seiner Autoren Gründe für ein AfD-Verbot liefern. Beobachter sehen darin einen weiteren Hinweis auf das Zusammenwirken von NGOs und Parteien bei politischen Vorhaben. Das am Donnerstag vorgestellte Reformpaket von Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine breite Debatte ausgelöst. Besonders die geplante Neuregelung der Krankschreibung stößt auf Kritik. Künftig sollen Arbeitnehmer bereits ab dem ersten Krankheitstag ein ärztliches Attest vorlegen. Kritiker verweisen auf erhebliche Probleme bei der Umsetzung. So sei etwa unklar, was passiert, wenn Arztpraxen durch die neue Regelung überlastet sind und Beschäftigte keinen Termin bekommen. Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich deshalb in Berlin umgehört. Er wollte wissen, was die Bürger von der geplanten Gesetzesänderung halten.
Ich arbeite selbst in der Arztpraxis als Arzthelferin und finde das eine Katastrophe, weil die Praxis ist jetzt schon immer voll. Und für uns würde die Hölle werden, weil wenn jeder Patient bei der ersten Tag Krankheit gleich in die Praxis kommen muss, wird eine Katastrophe. Also was er sich da einfallen lassen hat oder was er sich da einfallen lassen hat, keine Ahnung. Ganz schlimm.
Also ich finde, es ist keine Entlastung, weil viele, die jetzt zum Arzt gehen, dann erst mal eine Woche mindestens krankgeschrieben sind. Und so konnte man ja überlegen, oh, schafft man das oder schafft man es nicht. Und daher finde ich, schneiden die sich eigentlich ins eigene Fleisch, weil es noch mehr Kosten sind.
Ich habe davon nur am Rande mitbekommen, aber ich halte davon gar nichts, weil ich nicht glaube, dass... zum einen, weil ich selber nie krankgeschrieben war und habe nie krankschreiben lassen. Ich bin inzwischen Rentner und glaube nicht, dass solche Sachen überhaupt von der Regierung geregelt werden sollten. Ich finde, eine Krankschreibung ist eine Sache zwischen einem Arbeitgeber, einem Arbeitnehmer und einer Krankenkasse. Und die können das intern regeln und deshalb muss man das, also ich halte davon nichts. Finde solche staatlichen Regulierungen überhaupt nicht gut.
Obwohl die WHO den Ausbruch des Hantavirus offiziell für beendet erklärt hat, arbeitet sie weiter an entsprechenden Impfstoffen. Das erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. Derzeit koordiniere die WHO eine internationale Studie zu dem Erreger. Ziel sei ausdrücklich auch die Entwicklung neuer Vakzine. Dabei betonte Tedros im selben Auftritt, dass seit dem 25. Mai keine neuen Fälle registriert worden seien. Seit dem Ausbruch des Virus auf einem Atlantik-Kreuzfahrtschiff wurden nach Angaben der WHO mehr als 650 Kontaktpersonen getestet. Weltweit bestätigten sich jedoch lediglich 13 Infektionen. 3 Menschen starben im Zusammenhang mit der Erkrankung. Vor rund einem Jahr fand in Leipzig ein möglicherweise richtungsweisender Prozess statt. Im Juni 2024 hob das Bundesverwaltungsgericht das Verbot des Kompaktmagazins endgültig auf. Die Entscheidung galt als großer Sieg für die Pressefreiheit. Einer der Anwälte des Magazins war Ulrich Vosgerau. Im Rückblick sagt er, ein wichtiges Ziel habe er damals dennoch nicht erreicht.
Unser Ziel war ja auch damals gewesen, ein wirkliches Grundlagenurteil zu erzielen, wo dann eben ganz klar drin steht, dass ein Innenminister ohne Mitwirkung eines Gerichts auf gar keinen Fall jemals ein reguläres Pressemedium verbieten kann. Das war nicht das Ergebnis des Verfahrens. Das Ergebnis war nur, dass es eben im Einzelfall nicht gereicht hat. Und insofern ist das ein gutes Beispiel, in welch großer Gefahr die Meinungsfreiheit in Deutschland wirklich ist.
Und genau um dieses Grundrecht steht es nach Ansicht vieler Kritiker inzwischen schlecht. Denn gerade jetzt rollt eine neue Welle von Einschränkungen der Presse und Meinungsfreiheit an. Im Mittelpunkt steht dabei auch auf 1. Erst vor wenigen Tagen wurde unserem Sender das Konto in Ungarn gekündigt. Am Donnerstag veröffentlichte dann die österreichische Tageszeitung Der Standard gleich 2 Artikel über auf 1 im Abstand von nicht einmal 30 Minuten. In einem der Beiträge heißt es in scharfem Ton, auf 1 liefert antisemitische Verschwörungsmythen und auch sonst viel Dreck, der rassistisch ist oder das Vertrauen in die Wissenschaft mindert. Auslöser für die Berichte war offenbar, dass sich ein unabhängiger Verein zur Förderung von Informationsfreiheit fand. Die Organisation unterstützt auf 1 in dieser Krise. Unterdessen sorgt die Kontokündigung gegen auf 1 für erste politische Reaktionen. Die FPÖ-Europaabgeordnete Petra Steger kritisierte das Vorgehen der ungarischen Bank deutlich. Wörtlich sagte sie, Debanking ist Zensur durch die Hintertür. Man muss ein Medium nicht offiziell verbieten, wenn man ihm die finanzielle Lebensgrundlage entzieht. Keine Konten, keine Spenden, keine Zahlungsabwicklung und am Ende kein Medium mehr. Steger verwies außerdem darauf, dass das Konto von auf 1 erst unter der neuen ungarischen Regierung gekündigt wurde. Der Fall zeige, wie rasch sich der politische und wirtschaftliche Druck auf alternative Medien ausbreite, sobald der Widerstand gegen den Brüsseler Meinungskorridor wegfalle. Auffällig ist außerdem nahezu zeitgleich mit der Kontokündigung, erklärte der deutsche Inlandsgeheimdienst auf 1, werde bereits seit Februar als sogenannte gesichert rechtsextremistische Bestrebung bearbeitet. Auch diese Einschätzung wurde von zahlreichen Medien unmittelbar aufgegriffen. Doch auf 1 ist kein Einzelfall. So droht die Bundestagsverwaltung dem Kompaktmagazin wegen einer angeblich unzulässigen Parteienunterstützung mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro. Nun hat sich auch der Musiker und langjährige Bundestagsabgeordnete der Linken, Dieter Dehm, in die Debatte eingeschaltet. Dehm schuf Musikhits wie Tausend und eine Nacht und Faust auf Faust. Jetzt sagt er, die Extremisten säßen nicht bei auf 1 oder Kompakt, sondern in anderen Redaktionen.
Und wer auf 1 schaut, auch ihr werdet ja als rechter Sender oder rechtsextremer Sender oder wie auch immer bezeichnet, das ist ein gemäßigter, sorgfältiger journalistischer Sender. Und Kompakt, die jetzt wieder vom Bundestag eine Strafe von 100.000 Euro bekommen sollen, sind ein gemäßigter, journalistisch sorgfältiger Sender. Die Extremisten sitzen im Heute-Journal und in den Tagesthemen. Und bei Sat.1 und bei Bertelsmann bzw. RTL.
Mehr von Dieter Dehm sehen Sie im Interview des Tages gleich hier in dieser Sendung. Doch nicht nur die Verbreitung von Informationen gerät zunehmend unter Druck. Auch ihre Beschaffung könnte künftig erschwert werden. Denn am Donnerstag kündigte die Bundesregierung deutliche Änderungen beim Informationsfreiheitsgesetz an. In einem gemeinsamen Papier von Union und SPD heißt es, wir wollen die Auskunftsrechte künftig auf natürliche Personen fokussieren, die ein berechtigtes Interesse an einer Auskunft haben. Das würde bedeuten, Organisationen, etwa Medien, könnten künftig keine Auskünfte mehr nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten. Und bei Bürgern würde künftig der Staat entscheiden, ob ein berechtigtes Interesse vorliegt oder nicht. Auch die Landesmedienanstalten sorgten zuletzt für Diskussionen. So forderte die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen den Journalisten Benjamin Bernd auf, ein Interview mit dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke zu überarbeiten. Gegenüber verschiedenen Medien, darunter auch auf 1, betonte die Behörde mehrfach ihre Staatsferne. Nun sorgt allerdings eine Antwort derselben Medienanstalt an die Berliner Zeitung für Aufmerksamkeit. Darin heißt es über die eigene Aufgabe: Aufgabe der Exekutive ist es, die Regeln zur Anwendung zu bringen und nicht, sie politisch zu beurteilen. Das bedeutet, die Medienanstalt ordnet sich selbst der Exekutive zu, also der staatlichen Verwaltung. Zugleich beschreibt sie ihre Aufgabe darin, politische Vorgaben umzusetzen. Der Rechtsanwalt Ulrich Vosgerau weist noch auf eine weitere Entwicklung hin. Bürger, die sich im Internet kritisch äußern, müssten immer häufiger mit Strafanzeigen oder sogar Hausdurchsuchungen rechnen. Vosgerau sieht darin durchaus ein Mittel staatlicher Repression.
Das ist diese Angelegenheit, die wir seit mehreren Jahren sehen, dass Hausdurchsuchung als Sanktionsmittel eingesetzt wird. Diese drei merkwürdigen Göttinger Staatsanwälte in dem berühmt gewordenen CBS-Film haben sich ja offen dazu bekannt, dass also Hausdurchsuchung und Beschlagnahme etwa von Mobilfunkgeräten eine Sanktionsmaßnahme sei. In der Tat, das ist eine Tendenz, dass staatliche Stellen, Staatsanwaltschaften bewusst das machen, was sie von Grundrechts wegen nicht machen dürfen, nämlich sogenannte Chilling Effects gegenüber der Meinungsfreiheit aufstellen. Dass also der Bürger zwar einerseits sich dahingehend beraten lassen kann, dass das, was er sagen will, vollkommen legal ist und vollkommen von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Er aber andererseits bedenken muss, naja, vielleicht kriege ich so viel Ärger, auch wenn das nach 2 Jahren alles eingestellt wird, ist es das doch nicht wert. Das ist genau das, was eigentlich nicht passieren darf.
Aber zurück zu unserem Sender. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens haben die schweren Vorwürfe gegen Auf 1 tief getroffen. Er beteuert, er wolle doch nur das Beste über die Bundesregierung berichten, so wie es sich für einen guten Journalisten in der Bundesrepublik gehört. Wobei, der folgende Beitrag könnte durchaus Spuren von Satire enthalten.
Sehr böse Menschen und andere, die das beruflich tun, behaupten immer wieder, Auf 1 sehr Misstrauen gegenüber dem Funktionieren unserer Demokratie, mehr noch. Wir würden demokratische Prozesse verächtlich machen und sogar behaupten, auf die Versprechen von Politikern könne man sich nicht immer felsenfest verlassen. Solche Vorwürfe treffen uns hart, denn nichts liegt uns ferner. Umso mehr freue ich mich, Ihnen heute zeigen zu können, wie konsequent politische Ankündigungen tatsächlich umgesetzt werden. Denn am Dienstag begannen die Berliner Verkehrsbetriebe mit der Verlängerung der U-Bahn-Linie U8 in die Großwohnsiedlung Märkisches Viertel. Oder um ganz präzise zu sein und nicht den Eindruck von Desinformationen zu erwecken, sie begannen mit der Vorplanung. Auf diese soll die Entwurfsplanung folgen. Danach das Planfeststellungsverfahren, irgendwann daraus eine Baugenehmigung werden. Und später, also nach der EU-konformen Vergabe der Bauarbeiten, den Klagen gegen die Vergabe, den Rechtsmitteln gegen die Urteile sowie diversen Kostensteigerungen und Umplanungen, könnte schließlich tatsächlich der Bau der U-Bahn beginnen. Das Entscheidende aber ist, damit wird das Versprechen des Berliner Bausenators Rolf Schwedler konsequent und im Sinne der Bürger umgesetzt. Falls Ihnen dieser Name nicht geläufig ist, selbst wenn Sie in Berlin wohnen, ist das verständlich. Der Sozialdemokrat trat sein Amt bereits im Jahr 1955 an. Wenig später folgte das Versprechen. Die Bewohner des damals neu entstehenden Märkischen Viertels erhalten eine U-Bahn. Und wie Sie sehen, es geschieht. Gründlich, sorgfältig, rechtsstaatlich. Genau wie versprochen. Vielleicht rollen ja bereits zum 100. Jahrestag von Rolf Schwedlers Amtsantritt die ersten Züge. Und 100 Jahre sind in der Erfolgsgeschichte unserer Demokratie doch nun wirklich keine lange Zeit.
Noch verfügt Auf 1 über ein Konto in der EU, doch bereits morgen könnten wir auch von dieser Bank gekündigt werden. Wenn Sie sicher sein wollen, dass Ihre Spende uns noch erreicht, sollten Sie daher mit Ihrer Spende nicht zögern. Seit dem 1. Juli ist die Plattform NGO Files des AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Mark online. Nach Angaben der Betreiber werden dort erstmals öffentlich verfügbare Informationen über linke NGOs in Deutschland gebündelt dargestellt. Dazu gehören unter anderem staatliche Fördergelder sowie personelle Verflechtungen. Doch das Projekt gerät offenbar unter Druck. Wie die Plattform auf ihrem Ex-Profil mitteilte, kommt es seit dem Start regelmäßig zu Hackerangriffen. Nach Angaben der Betreiber wurden allein in den ersten 24 Stunden insgesamt 16 Angriffe registriert. In 3 Fällen versuchten Unbekannte, das Administratorkonto zu übernehmen. Außerdem sollte die Internetseite durch Überlastungsangriffe lahmgelegt werden. Den Attacken konnten nach Angaben der Betreiber insgesamt 52 IP-Adressen aus verschiedenen Ländern zugeordnet werden. Sämtliche Angriffe seien zwar abgewehrt worden, die Betreiber werten sie jedoch als Zeichen dafür, dass eine Aufarbeitung des NGO-Komplexes offenbar nicht erwünscht sei. Auf 1 hat mit Sebastian Mark bereits ein Interview über das Projekt geführt. Es erscheint in der kommenden Woche. Das Stellungsverfahren für den Wehrdienst soll in Österreich zukünftig auch online möglich sein. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Registrierung für die digitale Identität ID Austria. Das verkündeten Verteidigungsministerin Claudia Tanner und Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll bei einer Präsentation in Klagenfurt. Konkret soll die gesamte Kommunikation mit dem Amt online erfolgen können. Auch sollen alle erforderlichen Dokumente digital eingereicht werden können. Das Projekt soll zunächst in Kärnten starten und ab Oktober auf ganz Österreich ausgeweitet werden. Tanner betonte, mit der weiteren Digitalisierung setzen wir nun den nächsten Schritt und schaffen ein modernes, zeitgemäßes Angebot für die Stellungspflichtigen. Dabei bleibt ein Punkt allerdings unerwähnt. Für den Online-Dienst benötigt man zwingend eine Anmeldung bei ID Austria. Kritiker weisen darauf hin, dass so gleich mehrere Ziele mit dem System erfüllt werden. Zum einen erleichtere der einfachere Zugang zum Wehrdienst die Kriegsvorbereitung. Zum anderen verleite man mehr junge Männer zur Schaffung einer digitalen Identität. Der Verein Direkt Demokratisch um den aus der Corona-Zeit bekannten Aktivisten Martin Rutter hat mit einer Protestaktion auf die nach Ansicht der Veranstalter weiterhin unzureichende Aufarbeitung des Netzwerks des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein aufmerksam gemacht. Hier sehen Sie exklusive Aufnahmen der Demonstration. Sie fand am Wiener Donaukanal statt. Die Aktivisten setzten dabei nicht nur auf Informationsarbeit. Sie trugen auch Masken von Prominenten, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung gebracht wurden. Darunter waren etwa das Model Heidi Klum und der frühere US-Präsident Bill Clinton. Rutter begründete die Aktion mit den folgenden Worten: Solche Netzwerke dürfen nicht im Verborgenen weiter agieren, auch und vor allem nicht in Österreich. Auch die Theater- und Fernsehbranche, die bei uns ja für Pädophilie bekannt ist, muss endlich Konsequenzen spüren. Und wir kommen zum Interview des Tages. In dieser Woche bot das BSW der AfD gemeinsame Wahlkampfauftritte von Parteigründerin Sarah Wagenknecht und der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel an. Die AfD lehnte den Vorschlag zwar ab, zeigte sich jedoch grundsätzlich gesprächsbereit. Für Aufsehen sorgte außerdem eine Äußerung Sarah Wagenknechts. Demnach könnte sich ihre Partei bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt der Stimme enthalten. Damit könnte die AfD ihren Kandidaten unter Umständen auch ohne eigene Mehrheit im Landtag zum Regierungschef wählen. Über den Brief und das Verhältnis beider Parteien sprach auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit Dieter Dehm. Der Musiker und langjährige Bundestagsabgeordnete gilt als genauer Beobachter des BSW. Martin Müller-Mertens fragte ihn unter anderem, ob Wagenknecht damit faktisch signalisiert habe, dass ihre Partei der AfD zur Übernahme des Ministerpräsidentenamtes verhelfen.
Exakt so, wobei ich immer mit Tricks in der Politik fremdle. Ich habe das ja in meinem Beitrag jetzt in den Nachdenkseiten auch geschrieben, im Skat werden die starken Spiele offen gespielt. Da kriegst du einen Extrapunkt für. Und unsere deutsche Sprache entstand ja mit der Martin-Luther-Bibel, weil die Leute gesagt haben, sprich deutlich. Man sollte deutlich sprechen. Und besonders zu den sogenannten einfachen Leuten, die genauso kompliziert sind wie die Damen und Herren Chefärzte und Bundestagsabgeordneten, denen gegenüber sollte man Tricks vermeiden. Was soll das, von einem Ministerpräsidenten ohne Parteibuch zu sprechen? Wenn man das möchte, dann kann man sagen, wir haben hier einen. Der wäre doch für alle geeignet. Da würde man wahrscheinlich sogar die AfD in die Bredouille bringen, wenn das ein sehr beliebter Mensch wäre. Man kann das auch ungefähr andeuten, wie der aussehen soll, aber einfach nur ein Experte. Diese Experten kennen die kleinen Leute von ARD und ZDF und RTL und Sat.1. Das sind die Experten, die dafür verantwortlich sind, ihnen das Geld aus dem Portemonnaie zu ziehen. Das sind diese Eunuchen, die dann mit Fachwissen oder als Finanzexperten und Wirtschaftsweise angeboten werden wie Sauerbier und die im Grunde genommen den sogenannten kleinen Leuten gar nichts bringen. Deswegen ist das ein Quatsch, darüber zu reden. Jeder weiß, im dritten Wahlgang gilt die relative Mehrheit. Und da könnte man ja sagen, eine Enthaltung kann dann einen AfD-Ministerpräsidenten ermöglichen. Darauf legen wir uns jetzt fest. Das haben im Übrigen schon Leute aus dem BSW in Sachsen-Anhalt sehr mehr oder weniger klar gesagt. Aber das jetzt nochmal mit diesem technokratischen, parteilosen Ministerpräsidenten zu ummänteln, klingt nach einem Trick und ist eigentlich auch der Masse der Wähler nicht würdig.
Nun gibt es natürlich zwischen beiden Parteien auch Unterschiede. Das BSW hat es auch in einem Satz sehr, sehr deutlich, vielleicht auch nicht ganz klug formuliert. Mhm. Ist aus Ihrer Sicht diese Zusammenarbeit auf die Friedensfrage zu beschränken? Geht es dann nur um eine Aktionseinheit gegen den Krieg? Oder haben diese beiden Parteien und die Lager, für die sie stehen, auch noch mehr gemeinsam?
Das Wort nur würde ich meinen, vielleicht durch ausschließlich ersetzen. Zunächst mal kann es kein Nur geben, wenn es um Frieden geht. Da ist der Willy Brandt-Satz einfach maßgeblich. Frieden ist nicht alles, aber ohne den Frieden ist alles nichts. Und das ist entscheidend, dass wenn man mal Arm in Arm gegen einen dritten Weltkrieg steht und um nichts weniger handelt es sich im Moment, was bestimmte Kräfte betreiben, was sie schon durchkalkuliert haben. Sie haben schon Bunkeranlagen im Kopf, in die sie selber gehen als Eliten, wenn die anderen vielleicht taktische Nuklearwaffen auf den Kopf bekommen. Wenn man mit jemandem mal steht auf dem Platz, dann kann man mit ihm auch über die Rente reden. Dann kann man mit ihm auch streiten, ob die Superreichen nicht super mehr besteuert werden müssen. Dann kann man mit ihm auch drüber reden, dass es auch mehr Tarifverträge in dieser Republik geben muss, weil die Tarifverträge sind die Basis für die Renten, nicht die Kleinjobs. Alles das kann man dann strittig austragen, wenn man für den Frieden an einem Platz steht. Also ich denke, die Wirkmacht gegenseitiger Kritik und Unterschiede, und die sind ja zwischen BSW und AfD beträchtlich, der Umgang wird geprägt von der Frage des Friedens, und für den Frieden gemeinsam auf die Straße zu gehen, ist das Gebot der Stunde.
Das vollständige Gespräch finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Wenn Dieter Dehm sagt, dass es sich bei Auf 1 um einen normalen Sender handele, dann hat er damit recht. Das System bekämpft uns dennoch ohne Gnade. Damit wir auch in einem Jahr noch senden können, benötigen wir dringend Ihre Spende, solange wir noch ein Bankkonto haben. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend und ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.